Robin Hood, Preispirat, David gegen Goliath, der Michael Knobel ist weder Superheld noch Hollywoodstar, sondern Tankstellenbetreiber. Doch wenn die Medien über ihn berichten, brauchen sie die ganz grossen Vergleiche und Metaphern. Denn der Basler mischt das Tankstellenbusiness ordentlich auf. Er betreibt mittlerweile 6 Standorte in der Schweiz. Seit 2023 hat die Tankstelle beim TCS in Füllingsdorf. Und überall, wo er ankommt, verspricht er nicht nur das günstigste, sondern auch das beste Benzin. Wie funktioniert das? Wie tickt der Michael Knobel und was treibt ihn an? Über das reden wir heute mit ihm im Feurobenbier. Ganz herzlich willkommen.
Dankeschön und ja, freue mich aufs Gespräch mit dir.
Mein Name ist Luca Thoma und der Feurobenbier-Podcast wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur, deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Robin Hood, Pirat, David gegen Goliath. Ich habe es angesprochen, Michael, du wirst in den Medien mit sehr prägnanten Begriffen beschrieben. Welche Beschreibung gefällt dir selber am besten?
Von diesen drei oder allgemein?
Allgemein, kannst du auch eine neue bringen.
Ja, also David gegen Goliath kann man eigentlich so, das ist das, was am meisten kommt. Preispirat hat ein bisschen etwas Negatives, Pirat stillt. Robin Hood eigentlich auch. Ist vor allem nicht nachhaltende Umverteilung, die er auch gemacht hat, weil wenn man von denen, die hat, einfach nimmt, ohne dass man eben und umverteilt, das ist nicht nachhaltig in sich selber.
Hm. Oder Robin Hood ist eigentlich mehr auch der Symbol.
Aber ich akzeptiere es, ist Symbolik, akzeptiere ich. Darum, ich akzeptiere, es kommt mir eigentlich mehr darauf an, wie es jemand im Zusammenhang oder mit dem Tonfall, wo das jemand sagt und ob ich das positiv oder negativ empfinde.
Sind wir schon mit drinnen und man merkt auch, um deine Story zu verstehen, muss man auch das Benzin- und Tankstellen-Business ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht darf man ganz grundsätzlich, jetzt bist du schon ein paar Jahre tätig, was ist das für ein Sektor, was hast du für Erfahrungen gemacht im Benzingeschäft, Tankstellengeschäft?
Ja, also es ist der Sektor, also die meisten Leute kennen es, auch wenn man nicht Auto fährt, man läuft an Tankstellen vorbei, es ist verständlich, was gemacht wird. Ein Fahrzeug, das Benzin oder Diesel braucht, fährt an, füllt es auf, zahlt oder zahlt und dann füllt es auf. Also es ist aber natürlich innerhalb dann von Tankstellen haben, sind doch einige Sachen, die eine Komplexität haben. Also schon nur an eine Tankstelle ankommen, wo man kann pachten kann, ist enorm schwierig. Also ich habe schon viele schwierige Sachen gemacht im Leben, geschäftlich. Tankstellen finden in der Schweiz ist etwas vom Allerschwierigsten, was es gibt. Das ist ein Teil vom System, weil wenn natürlich jemand reinkommt, wo man nicht kontrollieren kann, dann könnte die Person den Preis anders gestalten und das je nachdem will man ja verhindern. Der andere Punkt ist bei mir auch, die Leute meinen, Treibstoff ist Treibstoff, das ist aber nicht so, weil also es gibt reinen 95er, reinen Diesel, reinen 98er. Aber beim 95er kann Ethanol reingemischt werden, und zwar bis 5%, das ist der E5, ohne dass man es muss deklarieren. Norm ist, bei 5% braucht es keine Deklaration. Und beim Diesel wird Bio-Mischung reingemischt bis 7%. Jetzt Bio tönt einiges besser, als es wahrscheinlich ist, wenn man dem nachgeht. Und in Details geht. Ich verkaufe nur B0 und E0, das vorweg. 98er mischt man nicht rein. Dann ist immer meine Frage, und das ist jetzt, wenn es gut ist, was man reinmischt, beim 95er Ethanol, warum macht man es nicht beim 98er? Und wenn es gut ist, was man reinmischt, warum deklariert man es nicht? Man tut doch alles, was gut ist, deklarieren. Und was mich eigentlich stört, ist die Deklarationspflicht, die fehlt, weil ich finde, Transparenz ist eine gute Sache und ich gehe davon aus, dass 70% von in der Schweiz verkauften Treibstoff gemischte Treibstoff sind, E5 und B7. Und jetzt habe ich zwei Themen angesprochen, ich könnte noch in drei weitere.
Genau, aber du sagst ja, wenn man so deine Interviews liest, die du bis jetzt gegeben hast, und du ein bisschen ausführlicher darüber redest, was dich antreibt, sagst du eben, es gibt sozusagen 6 Firmen, das sind die sogenannten 6 Schwestern, und die dominieren so den Tankstellen-Benzinmarkt. Was sind denn das für Firmen?
Also, ich nenne sie einfach Schwestern. Ja, ich will sie nicht genau definieren, wie viel oder wer, aber es gibt Grossfirmen und also ein Teil von meiner Motivation ist, dass ich einfach, wie sie, ja, dass ich, wie es, Wie das Tankstellenbusiness in den letzten 20 Jahren gemacht wurde, ist in der Schweiz, finde ich, nicht gut. Allgemein. In gewissen Punkten. Und ich denke, man kann es besser machen. Und ich denke es nicht nur mehr, ich denke, ich mache es auch besser. Für den Endkunden besser. Und wie sich auch gewisse Firmen gegenüber mir verhalten haben in den letzten 4 Jahren, motiviert mich auch. Weil wenn jemand versucht, mich einzuschüchtern, jemand versucht, etwas zu machen, was ich nicht richtig empfinde, das ist bei mir bewirkt das Motivation.
Alles klar, ja, wir reden, der Grund, warum die Firmen wahrscheinlich nicht so gut auf Deutsch sprechen, sind, das hat sehr viel mit der Preispolitik zu tun. Auf das möchte ich gerade mit dir eingehen, ein bisschen intensiver, aber zuerst nochmal, du sagst zum Beispiel auch, es gibt eigentlich zu viele Tankstellen in der Schweiz. An was machst du das fest und warum ist das so?
Ja, also die Schweiz hat, glaube ich, über 3.500 Tankstellen. Und ich könnte jetzt, also ich vergleiche es auch mit anderen Ländern. Klar, es sind also auf die Grösse vom Land 3.500 Tankstellen mit der Anzahl Autos, ist zu viel. Und viele Tankstellen, wenn man daran vorbeifährt, sind ja auch nicht genützt. Das ist freistehende Kapazität. Und oft wird das Argument gebracht, also in der Schweiz ist genug Konkurrenz, es gibt ja viele Tankstellen. Und das ist dann einfach so ein bisschen, ja, das stimmt eben nicht. Weil wenn die Tankstellen nicht frei den Preis können entscheiden oder in einen effizienten, freien Wettbewerb gehen, dann kann man noch so viel anstellen. Und ich denke, dass es nicht 3.500 Tankstellen braucht, um die Autos, die in der Schweiz rumfahren, effizient mit Treibstoff zu versorgen. Und wenn Tankstellen rumstehen, die es eigentlich nicht bräuchte, sind das Quadratmeter, die vielleicht noch jemand anders fehlen.
Aber ich möchte einfach nochmal verstehen, warum es die nicht braucht. Du sagst, es ist kein fairer Markt. Das liegt eben daran, dass eigentlich die grossen Firmen sozusagen den Markt unter sich aufteilt haben.
Das ist jetzt du so gesagt, aber ich glaube, es sieht so aus, von außen betrachtet. Und ja, ich sehe ja auch, was passiert, wenn ich noch eine Tankstelle aufmache. Ich mache Preise, meine Preise sind 15, 20 Rappen unter den restlichen Preisen von der Schweiz. Und dann um mich herum können die Firmen auch den Preis plötzlich machen. Und da ist doch auch ein Widerspruch in sich selber. Mhm. Worum geht es plötzlich? Und da fängt es an. Aber bei den Tankstellen, ich muss ja operational etwas können, dass ich das mache, was ich mache mit meiner Firma. Und von meiner Betrachtung, von der Industrie, ich komme von der Industrie und ich habe ein operationelles Verständnis, wir können mit weniger Tankstellen den Schweizer Markt mit genug Treibstoff effizient versorgen und auch günstiger versorgen als jetzt. Also aber wie gesagt, das ist natürlich etwas, das ist nicht der Hauptfokus von mir. Mhm. Aber ich sage es mal so, wenn ich auf meine 40 Tankstellen komme, ist die Chance gross, dass die Anzahl Tankstellen in der Schweiz wird abnehmen wird. Weil gewisse Tankstellen, die dann nicht können mithalten können, die können nur noch existieren, weil es jetzt einen hohen Preis gibt. Mhm. Wenn ich dann in die Nähe komme, es gibt nicht mehr einen hohen Preis. Und die dann nicht genug Liter können verkaufen zum tiefen Preis, die machen eine Minusrechnung jedes Jahr. Mhm. Und dann irgendwann werden die Eigentümer entscheiden, man kann vielleicht etwas Schlaues machen. Und gerade wenn es innerhalb von Zentren ist und so. Also ich will ja niemandem vorreden, was sie meinen, aber das sind zum Teil Entscheidungen. Was ist die Entscheidung? Oh, es hat noch Tankstellen, die macht noch so viel Rendite, darum die man nicht anfangen, Wohnungen bauen zum Beispiel. Naja, aber das ist viel Spekulation am Ende, was damit passiert. Aber am Anfang stand ich mit der Aussage, die Schweiz hat eigentlich 2 Tankstellen. Hinter dieser Aussage stand ich.
Alles klar, ich würde vorschlagen, wir gehen wie mal ein bisschen konkret in das Innen und in deine Tankstelle Innen sozusagen. Du hast ja angefangen im Jahr 2020, hast du die erste Tankstelle übernommen. Die hat deinem Vater gehört, ist ein Vertrag ausgelaufen und du hast dann die Tankstelle selber in die Hand genommen. Wie bist du auf die Idee gekommen und hast das schon länger im Kopf gehabt, ins Tankstellengeschäft einzusteigen?
Also ich fange hinten an, nein, ist nicht länger im Kopf gewesen als dort im 2019, wo das gesehen ist. Und Tankstelle, also das Gebäude, wo die Tankstelle steht, das gehört meinem Vater. Aber mein Vater hat die Tankstelle immer vermietet gehabt, also verpachtet an andere Firmen. Und der Pachtvertrag ist im 2020 Dezember ausgelaufen, der letzte. Und im 2019 Mai, als ich in der Schweiz war, also ich bin Auslandsschweiz, also ich bin vor 22 Jahren aus der Schweiz ausgewandert, oder? Also bin ich ab und zu in die Schweiz gekommen und dann hat mein Vater mir gesagt, du, übrigens, der Vertrag mit dieser Firma läuft aus Ende nächstes Jahr. Und dann habe ich ihn gefragt, Tankstellenbusiness, du könntest mir das ja selber machen. Und das war wirklich das ist eine Frage, ohne dass ich vorher... Ich habe nicht an das gedacht vorher, ich habe nicht gewusst, dass der Vertrag ausläuft. bis zu dem Zeitpunkt, Mai 2019. Aber dann ist es spannend. Habe ich meinen Vater gefragt, ob er jemanden kennt, der Treibstoff verkauft. Hat mein Vater gesagt, ja, er kennt noch jemanden, der mal halt bei der Tankstelle geschafft hat, hat mir die Nummer gegeben. Und an dem Tag habe ich dieser Nummer angerufen und gesagt, ob er mir die Verkaufspreise sagen könnte. Und dann bin ich von Pfäffigen, Schweiz, auf Altendorf gefahren am Mittag und bin an der Coop-Tankstelle in Altendorf vorbei und habe Preise angeschaut. Und dann habe ich mir gesagt, wenn der mir anruft und die Differenz zwischen dem, was er mir verkaufen und den Preisen, die ich von der Coop sah, über 20 Rappen ist, ich habe das so für mich gesetzt, ich habe es ein bisschen durchgedacht auch, habe ich gesagt, dann nehme ich die Tankstelle. Und an dem Tag im Mai war die Marge höher gewesen. Und dann bin ich zu meinem Vater gesagt, was haben sie der Miete gezahlt? Dann hat er mir gesagt, ich habe gesagt, ich zahle da 10% mehr, ich mache den Vertrag. Also ich zahle Miete. Und ja, mein Vater hat gesagt, wir probieren es. Weil auch das Problem ist, auch, dass viele Tankstellen haben fast keine Autos und dann ist der Ort nicht mehr belebt. Weil einfach die Tankstellen sind nicht zum Geld verdienen. Denkt, da werden einfach Mieten gezahlt, um den Platz zu behalten. Mein Vater, seine Tankstelle ist so eine gesehen, darum kann ich es nennen. Ich kenne auch noch andere Tankstellen, die so sind. Und mein Vater hat gesagt, ja, das ist auch nicht das Interesse, weil am Schluss ist die Tankstelle kaputt, wenn jahrelang niemand kommt. Oder? Und dann kann man ja, und dann, darum war er auch interessiert, dass einfach beim Preis ein bisschen etwas gemacht wird. Und das Gebäude wie ein bisschen mehr belebt wird. Oder? Also gerade wenn ein Geschäftsgebäude ist, eine Tankstelle kann das beleben. Und wenn die Tankstelle einfach Preise hat, wo niemand kommt, nicht gut. Und aus deren und dann habe ich entschieden, ich mache es. Und dort ist dann eigentlich die ganze Sache dann im Kopf losgegangen. Und dann sind eineinhalb Jahre bis Ende 2020 gewesen. Und dann ist es wirklich losgegangen. Vorher habe ich aber nicht an das gedacht. Und ich sage jetzt, es ist lustig, aber wenn Coop Altendorf im Mai 2019 an diesem Tag tiefere Preise gehabt hat, würde es keine Etzelpark-Benzintankstelle in der Schweiz geben.
Was hast du eigentlich vorher gemacht? Du hast mal in einem Interview gesagt, du bist vorher in der Technologiewelt, in der Immobilien und im Handel mit Derivaten tätig gewesen. Du bist ja aus Basel, das heisst, bist Auslandschweizer. Kannst du ein bisschen erzählen, was du vor diesem Punkt gemacht hast, wo du die Tankstelle übernommen hast?
Ja, wo wollen wir anfangen? also, ja, ich bin mit 22 aus der Schweiz ausgewandert. Von Basel aus. Ich habe ein Jahr in Basel gelebt, ich bin in Basel-Land aufgewachsen. Und bin ins Telekom-Business gegangen und bin lange, das sind sicher 16 Jahre gewesen, bin ich im internationalen Minutenhandel, Telekom-Minutenhandel tätig gewesen. Also das ist Kaufen und Verkaufen von internationalen Anrufen.
Okay, und von wo aus macht man das?
Ja, also es ist so, wenn heute benutzt man WhatsApp und Applikationen zum Telefonieren, aber wenn du einen internationalen Anruf machst, müssen ja die Netzwerke verbunden werden. Und ja, ich bin Teil von der Bewegung gesehen, wo die Anrufe ins Internet genommen hat, Voice over IP. Das ist vorher noch sehr statisch abgelaufen. Und das ist meine zweite Erfahrung jetzt, wo ich ein Disrupting von einer massiven Industrie mache. Weil die Telekom-Industrie ist auch massiv mächtig gewesen in dem Moment, wo ich dort rein bin. Die haben alles kontrolliert. Und wir haben dann können die Anrufe über das Internet abwickeln, haben durch das können um eigentlich ihre Kontrollen herumzugehen und viel effizienter zu arbeiten. Und wir haben den Effizienzvorteil können im Verkaufspreis weitergeben und durch das haben wir können günstiger anbieten und Volumen wachsen. Und von wo aus, dass man das macht, also theoretisch hätte man das auch damals können von überall her machen können. Oder? Das geht ja alles über das Internet. Und dann, wo du Internet hast und wo die Leute sitzen sie. Und über den Computer werden das System geleitet und so weiter. Also ich bin schon 2002, 3, 4 bin ich in eine Welt rein, die sehr von Remote schafft, in der Wolke. Ich bin in der Wolke gross geworden, in einer Zeit, wo es das Wort noch gar nicht gegeben hat.
Also du bist eigentlich ein digitaler Nomad gewesen, bevor es das Wort gegeben
hat. Auch das bin ich zuerst. Ja, im 2013, ich habe von 2013, also ich gebe ein paar Stichworte. Ich bin zuerst auf Brasilien ausgewandert, ich habe dort ein paar Jahre gelebt, dann bin ich im operationellen Headquarter von der Firma in Rumänien gelandet. Dort sind über 200 Leute gewesen. Ich habe die angefangen zu leiten, ich habe die ganzen Departments organisiert, bin mehrere Jahre in Rumänien gewesen. Ich habe 7 Jahre lang über 200 Leute geleitet, nebenbei noch das Grossisten-Business-Reisen aufgebaut. Und nach 7 Jahren 200 Leute leiten, habe ich mit 33 gesagt, ich will eine Zeit lang keine Angestellte mehr haben. Mhm. Ist einfach noch, also wenn du 7 Jahre lang das mit 200 Leuten gemacht hast, es ist auch ein bisschen Routine, Repetition, die reinkommt. Ich habe einfach gesagt, ich will jetzt Sachen machen, ich will nicht mehr in ein Büro gehen. Ich mache nur noch Sachen, die ich machen kann, von überall her. Und das ist, also ich habe 2013 habe ich Homeoffice. angefangen. Und ja, das sehr lange dann auch durchgezogen. Und auch jetzt noch bin ich eigentlich, ich habe nicht wirklich ein fixes Office. Also ich bewege mich sehr viel, ich kann auch alles fast alles von überall her machen. Auch meine Leute, die für mich arbeiten, müssen sich viel bewegen zwischen den Tankstellen. Außer die, die natürlich in den Shops arbeiten, das ist ein bisschen fixer. Aber ich bin sehr nomadisch unterwegs, auch vom, ja, mehrere Jahre vom Leben her relativ nomadisch unterwegs gewesen.
Jetzt hast du einen festen Wohnsitz oder bist du immer unterwegs? Oder?
Ja, also ich bin ein bisschen aufgeteilt zwischen, ich bin etwa 4 Monate im Jahr in der Schweiz, 6 Monate in Rumänien und dann 2 Monate noch in anderen Ländern.
Alles klar, und bist du aber jetzt nur, also in Anführungs- und Schlusszeichen, nur für die Tankstellen-Business tätig oder ist noch andere Unternehmen,
Nichts, Jobs? Wo mehr operationell braucht.
Okay. Und kannst du mir ein bisschen erzählen, jetzt eben, du hast 2019, 2020 mit dieser Tankstelle angefangen. Wie gross ist denn die Firma jetzt? Wie viele Angestellte hast du?
Also das sind 2 Nummern, die wichtig sind. Die erste ist, ich habe gerade ein Blatt, meine Buchhaltung hat zur Bestätigung von, wo die Leute geschafft haben, in welcher Tankstelle, das Blatt mit den verschiedenen Angestellten, die letztes Jahr Lohn bekommen haben, geschickt. Da sind 41 Namen drauf. Aber natürlich, das geht von Leuten, die 1 Stunde pro Woche bei einer Tankstelle helfen, bis zu Vollangestellten. Wenn man jetzt das alles auf vollangestellte Prozent ummünzt, den KPI habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich machen, wenn alle Daten da sind für letztes Jahr. Aber ich würde schon auf 11, 12, 10 bis 12 Leute gehen, was ich jetzt brauche. Ja, mit den Läden brauchen halt ein bisschen mehr Leute.
Das heisst, du bist jetzt doch wieder Angestellte. So.
Ja, das ist auch gut. Nein, das, was ich vorher gesagt habe, ich habe gewusst, dass das nicht für immer ist, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Aber ich meine, und nochmal, ich bin in Rumänien gewesen. Ich habe über 200 Leute in Rumänien geleitet. Und Rumänen können genial sein, aber auch anstrengend, zum Teil operationell und kreativ in den Ideen und alles. Und ich habe einfach nach 7 Jahren gesagt, I did my deed, you know. Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich habe meinen Beitrag wie geleistet im Managen von Leuten. Und jetzt hat es eigentlich scheuch angefangen, aber jetzt mit den Leuten, die ich habe, ist es angenehm und ich bin zufrieden. Und das Team hat auch eine Grösse, die überschaubar ist. Nicht fast, aber ich bin in der Schweiz sind einige Sachen einfacher, wenn man die Auslanderfahrung zuerst gehabt hat. Also ich bin in einigen Gebieten, in schwierigeren Ländern und Märkten und Situationen strategisch gesehen, wo ich mich behaupten musste. Ich habe 2 Länder genannt. Ich habe auch einiges Business Ukraine und Russland gemacht, aber noch bevor Maidan war. Also da gehen wir zurück 2008 bis vielleicht 2012. Ich habe auch einiges Business in der Türkei und in Lebanon gemacht. Also ich könnte noch ein paar andere Länder auch aufzählen. Und wenn man in diesen Ländern sich behaupten denn oder auch operationell zu tun hatte, dann ist in der Schweiz viel, was man macht, einiges einfacher. Weil einfach shit works. Und wenn du einem Schweizer sagst, etwas funktioniert nicht und ihm erklärst, es macht Sinn, musst du ihm nicht nur erklären, warum es keinen Sinn macht. Er versteht es und geht es lösen. Also das ist nur ein Beispiel. Und ich könnte noch weiter, und auch mit den Behörden in der Schweiz, muss ich sagen, ich sehr positive Erfahrungen.
Es gibt halt wie Regeln, die sich alle daran halten.
Ja, nicht ganz alle, aber die meisten. Und wenn nicht mehr jemand sich nicht an die Regeln hält, hat man noch eine Möglichkeit, sich zu wehren. Das ist auch noch gut in der Schweiz. Und es ist auch in der Schweiz ist eigentlich es ist nicht ganz egal. Wenn jemand Macht oder Geld hat, kann er sich sicher mehr erlauben, aber grundsätzlich, es hat dann auch seine Limiten. Und das ist noch gut in der Schweiz. In anderen Ländern, in den Ländern, die ich genannt habe, wenn ich das würde machen, was ich hier mache, Personenschutz brauchen und so weiter. Also, ja, ich bin Realist. Drum, also ich bin sehr dankbar, ich mache jetzt sehr gerne Business wieder in der Schweiz und eben auch zurück zu den Angestellten. Es ist einiges angenehmer in der Schweiz mit Mitarbeitern zu arbeiten als zum Teil in anderen Ländern.
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, jetzt müssen wir wirklich einmal ein bisschen ergründen, warum das Benzin bei dir eben günstiger ist als bei der Konkurrenz. Und wenn man so liest, Interviews, die du schon gegeben hast, oder verschiedene Sachen, die du geschrieben hast, da hast du wie mehrere Hebel zum Preis senken. Und der eine ist die Automatisierung, oder? Also viele Tankstellen von dir haben keine Shops, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, die Mehrheit 4 haben keine Shops.
Ja, man zahlt am Automat mit Kreditkarte. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nie dort gewesen, weil ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Also es arbeiten in dem Fall gar keine Menschen dort, oder? Oder hast du denn...
Nicht fix. Also Füllinsdorf läuft völlig von alleine. Das hat auch so viel Platz und alles. Aber natürlich gehen Mitarbeiter an, um... Man muss Bargeld rausnehmen, man muss Abfall rausnehmen, man muss reinigen. Es gibt zum Teil technische Probleme. Also es ist nicht so, dass Mitarbeiterstunden dann an so einer Tankstelle null sind.
Hm. Also man muss es warten und unterhalten.
Ja, genau. Und im Hintergrund passiert ja dann auch noch Arbeit. Es gibt Rechnungen dazu, es gibt Einkäufe dazu. Die Leute müssen liefern, die Ware liefern. Also es ist nicht, auch wenn man niemanden fix sieht, entsteht Arbeit. Aber grundsätzlich, ja, ich automatisiere grundsätzlich alles, was man automatisieren kann.
Genau, ja. Und du sagst ja, du nennst das den administrative Wasserkopf. Und,
oder das ist der operationelle Wasserkopf, den wir jetzt geredet haben. Der administrative ist nochmal ein anderes Thema. Ja.
Auf alle Fälle ein Wasserkopf. Und du sagst eben gerade Thema Shop. Du sagst ja, eben, viele Leute haben eigentlich, wollen gar nichts kaufen an der Tankstelle und haben dann dementsprechend auch keine Lust, mit ihrem Benzin den Shop eigentlich zu subventionieren. Aber wenn man zum Beispiel deine Konkurrenz, die sagt ja, also ich habe in der BZ jetzt mal einen Beitrag gegeben, wo Rudi Rüssel zu Wort kommt und die haben gesagt, wenn man solche Preise würde, wenn sie die Preise von dir würde übernehmen würden, dann würde das zu Stellenabbau führen. Und sie haben im 2023 haben sie gesagt, dass das Unternehmen 3'000 bis 5'000 Stellen müsste abbauen. Findest du das plausibel? Ist das nachvollziehbar für dich? Oder...
Ich müsste von den mehr Zahlen sehen vor mir, von diesen Firmen, dass ich das nachvollziehen könnte. Weil ich muss jetzt etwas sagen, also wenn ich einen Laden mache, dann sollte sich der Laden doch selber finanzieren. Es gibt zu viele Tankstellen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr zu viele Läden. Weil ich muss sagen, warum? Wo die Tankstellenläden in den 90er Jahren entstanden sind und in den 2000er Jahren, haben die riesige Umsätze und Profit gemacht. Und warum? Es hat noch kein Lidl gegeben, es hat noch kein Aldi gegeben. Die Läden haben am 5 Uhr am Samstag zugemacht, am Sonntag hat niemand offen gehabt. Und es hat noch nicht so viele Tankstellenläden gehabt. Das heisst, da ist ein riesen Umsatz zu so wenigen Orten. Und heute besteht all das andere, was ich erwähnt habe. Und dann muss ich sagen, okay, jetzt ist also etwas, das einmal Sinn gemacht hat, wo man vielleicht überinvestiert hat und jetzt tut man die Überinvestition schützen und dann rechtfertigen durch eine Quersubvention. Und dann muss ich sagen, ja, okay, jetzt, wenn man das in einem Vakuum anschaut, heute kann man das schon sagen, ja, das wird verloren gehen. Aber wenn man jetzt, also ich will jetzt einfach mal voraussagen, wenn wir jetzt einfach das 500 Jahre schützen. Also, oder weißt du, wie ich meine? Also, irgendwann geht es ja dann eh weg. Wenn es sich nicht mehr finanzieren kann. Die Frage ist, wenn. Und dann muss ich jetzt etwas dazu sagen. Also jetzt im Moment, wo wir eigentlich wie fast keine Arbeitslose haben in der Schweiz. Also wir haben sehr wenig Prozent Arbeitslose und wenn jemand, glaube ich, etwas sucht, gibt es Möglichkeiten. Und der Prozess, der durch mich kommt, mit Tankstellen, wo ich über ein paar Monate in einer Region aufmache, entsteht ja nicht aufs Mal. Die drei, also jetzt sagen wir, wenn es 3'000 wären, von diesen 3'000, das klingt zu viel. Und nehmen wir jetzt auch mit Tankstellen, wenn ich aufmache, gehen gewisse Stellen bei anderen verloren. Bei mir entstehen weniger Stellen, das müssen wir gegenverrechnen. Mhm. Aber ich gehe davon aus, wenn das nicht schnell kommt, ist das relativ einfach vom Jobmarkt absorbierbar. Und gleichzeitig wird etwas, was schief steht, effizient gemacht. Und Effizienzgewinn langfristig ist, glaube ich, was in der Schweiz Jobs sichert, wo uns auch auf einem Niveau halten. Also in der Schweiz zu argumentieren, man tut etwas, das quersubventioniert, nicht effizient halten, nur wegen Jobs, das ist... Das hebt nicht so gut. Weil ich könnte eben, und die meisten Leute, die in Tankstellenjobs arbeiten, das ist eine temporäre Karriere. Das kommt noch dazu.
Ich glaube, auf das Thema Tankstellenjobs kann halt wie auch emotional sein, weil es... Es gibt ja wie mittlerweile auch viele Gemeinden in der Schweiz, weil halt auch Dorfläden sterben, gibt es wie teilweise, ist das je nachdem die einzige Einkaufsmöglichkeit.
Ja, aber dann verdienen sie ja Geld. Mhm. Die gehen nicht zu. Also es macht niemand einen Laden zu, wo, oder ein Geschäft zu, wo Geld verdient, wo bei Sinnen ist. Und Läden, die gut laufen, oder Läden, die die einzige Option sind im Dorf. Das sind die. Ja, ich habe ein Beispiel. Es gibt im Glarus, im Bild, gibt's einen Laden. Der Tankstelle-Shop. Der läuft super. Der wird nie zugehen. Ich bin in der Nähe dort mit dem Tanken. Ich habe tiefere Preise. Die Leute gehen dort hin. Weil die Option ist drum. Aber wenn nicht mehr 5, 6 Tankstellen-Shops innerhalb von 5 Minuten Radius umeinander sind,
dann verliert es wie eine Attraktivität.
Genau, oder? Und wenn ich dann halt, und jetzt mache ich das Benzin effizient und jetzt sagt man, ja, okay, aber wir haben dort Läden. Nein, es ist meines Erachtens ist es nicht ein sehr gutes Argument. Und auch Preise, die über die letzten 20 Jahre gesehen sind. Also wenn jetzt Tankstellen von diesen Firmen um mich herum können mit einem Preis auf meine Preise haben, 20 Rappen unter der restlichen Schweiz. Und das ist an 6 Standorten. Das kann man anschauen. Ich habe ein TCS-App, man muss nicht mal Auto fahren, kann man das, wenn ich jetzt sage, anschauen. Dann muss man sich einfach fragen, wenn das um mich herum geht, und dann könnte man multiplizieren mit den Litern, die in der Schweiz pro Jahr verkauft werden. Und ist das Geld, das mehr verdient worden ist? Und ist kaum mal das für die Subvention von diesen Jobs genutzt worden? Also es ist...
Was mich aber gleich interessiert hat, eben, du sagst ja, dein Ziel ist oft so 15 bis 20 Rappen billiger sein als Konkurrenz. Oder das ist irgendwie machbar. Das hat ja auch Erfolg. Also wir haben jetzt gerade neulich mit dem TCS Kontakt gehabt von Prime News aus. Ist uns mitgeteilt worden, dass deine Tankstelle, die du betreibst in Füllinsdorf, das ist, hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vorbetreiber mehr als verzwanzigfacht. Also das hat Erfolg. Aber was hast eigentlich du davon, wenn deine Preise günstig sind und die Konkurrenz zieht damit?
Aha, ja, wenn sich die Liter verzwanzigfachen, habe ich immer noch viel Liter, oder? Und ich würde sagen, ich habe 3 Sachen davon. Also das Erste ist, ich habe immer noch viel Liter und ich habe eine gewisse Loyalität von Kunden. Also ich würde sagen, viel Loyalität. Ich bin sehr dankbar für die Loyalität. Aus verschiedenen Gründen. Also die Gründe für die Loyalität sind, die Leute wissen, es ist wegen mir. Es ist eine Zufriedenheit mit dem Produkt, das ich verkaufe. Ich habe reinen Treibstoff. Viele Leute verstehen auch, dass wenn nicht bei mir getankt werden und ich würde weggehen, würde der Preis wieder hochgehen. Und auch eine Stabilität, die ich zeige bei dieser Sache, die ich mache. Und ich glaube, die Erfahrung beim Zahlen und Tanken ist auch angenehm. Weil an dem Ort, wo ich Shops habe, 2/3 der Leute, die tanken, an meinen wo ich Shops habe, kaufen nicht. Für die ist ins Laden gehen nicht unbedingt eine Erfahrung, die sie wollen oder müssen haben, wenn sie tanken wollen. Und sie sind ja fast gezwungen, wenn sie nur so tanken können. Also darum, ich glaube, mein Automatenzahlen ist beliebt. Also das sind die Gründe. Jetzt, wenn die anderen mitgehen mit den Preisen, dann einerseits wird ein Trichter geschaffen. Was ist das? Es ist ein Ort, wird bekannt, das ist einfach günstig. Also all die Orte, die ich Tankstellen habe, sind Trichter. Dort ist einfach, man weiss, man fährt in den Ort oder auch noch drumherum und der Preis ist einfach 15, 20 Grad tiefer. Und das bringt ein Erinnerungsvermögen und die Leute bauen sich auch das Tanken ein. Oft denkt man, oh, Leute sind wie gefahren zum Tanken. Ich muss sagen, das ist vielleicht am Anfang, ist das ein bisschen, man geht es mal anschauen, man fährt einen Umweg. Aber dann bauen sich die Leute in die Woche ein. Man kann ja ein bisschen planen, wenn man geht tanken. Der Tank sieht man ja, wenn er unter der Hälfte ist oder unter einem Drittel. Ich muss innerhalb der nächsten 3-4 Tage tanken. Ich habe auch viele Kunden, die mir sagen, bevor sie nicht mehr weiter hinfahren, die tanken bei IT in Thayingen. Wenn man über Thayingen über Grenzen geht, man tankt voll, beim Zurückkommen von Deutschland, man tankt voll oder umgekehrt, die Deutschen auch. Also darum, es gibt so Trichter und die anderen Tankstellen helfen eigentlich mit, dass der Trichter entsteht. Ich sage sogar etwas ganz Krasses. Wenn Tankstellen um mich herum mit den Preisen würden, sogar über den Schweizer Schnitt gehen, dann würde ich so zugeflutet werden, dass ich mit den Preisen 10 Rappen rauf müsste. Die Kapazitäten würden nicht reichen. Also wenn eigentlich jemand die Preise raufbringen will bei mir, wäre es Konkurrenz, die um mich herum die Preise rauf macht. Ich sage nicht, dass sie das sollten. Aber ich habe operational keine Chance mit den Kapazitäten, die ich habe. Aber sie helfen, den Trichter mitzukreieren. Und was natürlich auch sehr positiv anschaue, meine 6 Tankstellen werden dieses Jahr nach meinen Berechnungen mit den Preisen von mir und mit der Konkurrenz um mich herum und mit den Litern, die von uns allen verkauft werden, 40 Millionen Schweizer Franken umverteilen vom Grosskapital zum Tanken. Und mit dem Tanken landet es bei Leuten, die wahrscheinlich bis Ende Monat das Geld wieder ausgeben in die Wirtschaft lokal. Beim Grosskapital momentan landet ein grosser Teil in einem Hedgefund. Und das Family Office überlegt sich, in welchen Index das es geht.
Ja, da sind wir wieder bei dieser Robin Hood-Thematik oder Grund, warum du so...
Nachhaltig. Genau. Auf eine nachhaltige Art und Weise. Ja. Und wirtschaftlich nachhaltig. Mhm. Weil wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist enorm wichtig, wenn man etwas in der Welt will machen, wo man denkt, es tut es verbessern. Und ich sage bewusst, man denkt, es tut es verbessern. Mhm. Weil man weiß nie, wie etwas, was man macht, wie es endgültig rauskommt. Aber wenn etwas in der Welt verbessern, ohne dass man wirtschaftliche Nachhaltigkeit hat, ist fast unmöglich. Weil man wird finanziell abhängig von anderen. Und... Das ist, lässt einen frei entscheiden.
Zweiter Hebel neben der Automatisierung sind auch, ist auch, dass du möglichst, dass du eigentlich immer so ein bisschen auf der Suche bist nach möglichst günstigem Treibstoff. Wo findest du den? Gibt es eine Benzinbörse? Kaufst du Restposten?
So nein, es gibt eine Benzinbörse, die gibt es. Und treibstoffbörse.ch. Die geht's. Und dann habe ich Kontakt mit Firmen, die Treibstoff in die Schweiz importieren und in den Lagers, Tanklager haben. Und die schicken mir am Morgen am 10 Uhr Preise und ich kaufe dann ein. Ich kaufe für verschiedene Lager ein. Das ist nicht nur ein Nein-Mord, oder? Weil zum Beispiel, es gibt Tanklager in der Schweiz. Füllinsdorf muss von der Tau und Biersfelden, Schmuttens und Biersfelden beliefert werden. 80% vom Treibstoff in der Schweiz kommt in Basel dort rein, wird dann mit dem Zug verlagert. Aber Rümlang hat ein Tanklager. Pfäffigen wird aus Rümlang oder Mellingen beliefert. Dintigen aus Mellingen. Gossau aus den Tägerschen. Also ich muss ja Produkte in jedem Lager eingekauft haben, damit kann geliefert werden.
Aber es sind immer Produkte aus der Schweiz, weil das habe ich eben
in der Schweiz gibt es ja, kein Öl. Nichts, was tankt in der Schweiz, ist ursprünglich aus der Schweiz. Aber es gibt in Cressy eine Raffinerie, die tut aber mehr für die Region und einen kleinen Prozentsatz verarbeiten. 80% vom Treibstoff, in der Schweiz reinkommt, ist in Holland oder schon vorher raffineriert und kommt als Endprodukt. Kommt über das Endprodukt rein 95 und rein Diesel rein. Die Mischung passiert dann im Tanklager, also sogar im Tankwagen selber. Das ist eine eigene Lust. Mm. Das ist ein bisschen lustig, wie das nachher passiert. Aber so kommt es rein. Und ich kaufe nur Treibstoff, wo schon in der Schweiz ist. Ich tue nichts selber importieren.
Ja, das war eben meine Frage. Ich also mehr ein bisschen raus wollen, oder wie gut du echt die Herkunft kannst kontrollieren und aber, oder weißt auch zum Beispiel sicherstellen, dass weiß auch nicht Benzin aus russischem Erdöl ist etc.
Das geht gar nicht. Das oder? Geht gar nicht. Hm. Wenn man sie kauft, dann muss ich davon ausgehen, dass wer eigentlich dafür verantwortlich ist für das Einhalten von Normen. Und auch für das Einhalten von den Steuerzahlen bei mir bringen. So, das sind die Firmen, die sie importieren. Und ich kaufe nachher ein. Hm. Und in der Schweiz ist dann der 95 und der Diesel E0 und B0, das sind genormte Produkte. Und die kommen zu mir aus einem riesen Tank. Und bei mir gehen sie in einen Tank. Also sprich, das ist wie ein Swimmingpool, wo ich... Also wenn nicht mehr ein Swimmingpool von so einem Tank etwas hat, dann werden alle Tankstellen von diesem Swimmingpool beziehen, hätten das Problem, sozusagen.
Mhm. Aber du bist eben... Die Benzin ist eigentlich immer in den Tanksäulen und unterwegs, oder hast du ein Lager noch mit so?
Ich habe nur meine Tanks an meinen Tankstellen. Ich habe kein zusätzliches Lager, nein.
Mhm. Etwas anderes, was du auch angesprochen hast vorher schon, sind eben die Landpreise. Also, dass es relativ teuer ist, das Land, wo die Tankstellen oft draufstehen, dass man hohe Miete zahlt. Bist du einmal auf der Suche nach günstigen Standorten? Wie findest du die?
Ich bin auf der Suche nach Standorten. Per se. Und alles andere kommt nachher an. Und wie man die findet, das ist also lustig und verschiedenartig. Ich habe gewisse Leute, die wir zuschaffen und die finden, spezifisch. Ich habe über den Landbesitzer in Dintigen habe ich den Kontakt in Füllinsdorf bekommen. Also zum Teil einfach ein Spin-off. Und natürlich TikTok. Also mein TikTok-Aufruf im Juli ist von mehreren Leuten aufgenommen worden und aus dem TikTok raus ist Gossau gekommen. Und dann geht es auch und ich zahle ja Finderlohn, wenn jemand mir eine Tankstelle findet. Und ich zahle 2.500 Franken Finderlohn pro Tankplatz eine Woche nach dem Literverkauf. Also wenn Literverkauf anfängt, man muss mir eine Tankstelle über WhatsApp alle Details bringen. Die Tankstelle, man muss die erste Person, die das ist, alle Details bei den Namen, Nummer vom Tankstellengrundstück Eigentümer. Man muss die erste Person sein, die das geschickt hat, oder? Und wenn ich dann einen Vertrag mache mit dieser Tankstelle innerhalb von den letzten 12 Monaten, gibt es eine Woche nach dem ersten Literverkauf 2.500 Franken. Und in Gossau ist es schnell losgegangen. Der schickt den Kontakt am irgendwie 23. Juli und am 23. August geht es los. Das gibt es eigentlich nicht. Aber das sind der Eigentümer von der Tankstelle, ich laufe an und sage, du, ich habe nächste Woche eine Herzoperation, ich will es abgeben. Nein, also jetzt wirklich, ich glaube, ich kann dir helfen. Aber er hilft mir ja auch, er gibt es mir, nicht falsch verstehen. Aber ich denke, mit dem Deal, den wir gemacht haben, helfe ich ihm auch und habe ihm Sicherheit gegeben. In einem Moment, er hat 2 Operationen gehabt, es geht ihm jetzt gut, aber man weiß ja nie. Und habe auch sein Inventar übernommen zum Einkaufspreis und so weiter. Also das ist für mich normal. Mein Vater hat mir gestern gesagt, er hat Glück, dass du das gemacht hast. Also für mich ist das für mich normal gewesen. Ich kann nicht da noch runterfeilschen. Und dann hat Joshua, der findet man auf TikTok, es gibt ein Video darüber, der hat von mir, es sind 4 Tankplätze, 10'000 Franken bekommen. Und dann habe ich mit ihm ein Video gemacht auf TikTok und das ist viral gegangen. Und dann ist mein Telefon explodiert. Mit Leuten, die man Tankstellen finden. Und auf 100 Leute, die wir geschrieben haben, kommt 1-2 Leute. Und ich habe heute Morgen hat mir wieder jemand auf TikTok ein Lied geschickt. Nein, aus dem Zürich Oberland. Und zwar mit Namen und Nummern. Und er hat gesagt, der Besitzer will mit dir reden. Also das ist sogar also zum Teil können Leute sein, einfach ich kenne Tankstellen. Mm. Bin dran vorbeigefahren. Sie läuft gut oder sie ist leer, muss ich sagen. Ja, aber auf jeden Fall, ich bin ins soziale Netzwerk von der Schweiz gegangen und habe Leute um Hilfe geboten. Ich glaube, es ist nicht nur Geld, das die Leute motiviert, sondern auch, wenn jemand eine Tankstelle in seiner Region bringt, kann er günstig tanken oder sogar noch weiter. Jemand denkt, die Leute hier können günstig tanken. Also man kann verschiedene Nerven befriedigen mit mir eine Tankstelle bringen.
Ja, ja, wenn man dir zum Beispiel auf TikTok folgt, eben, du bist ja sehr, sehr, sehr präsent auf TikTok und Instagram. Das ist für die Leute, die die Plattformen nicht haben oder die nicht kennen von dort. Du bist sozusagen ein bisschen Social-Media-Phänomen und du sagst ja immer in diesen Videos, hey, sei ein Teil davon. Also siehst du dich also ein bisschen als Kopf von einer Bewegung? Bist du der Robin, der nachhaltige Robin Hood von der Benzinbewegung sozusagen?
Ja, jetzt, du, also die erste Frage ist, bist du Kopf von einer Bewegung? Ja, denke ich, bin ich. Mhm. Jetzt, wie man das labelt, ist eine andere Frage. Genau. Ich glaube, also ich kann dir etwas sagen, das ist wirklich jetzt Story vom Samstag oben. Am Samstag oben, ich übernachte ja hier in Hotels, wenn ich da bin. Ich lebe nicht in der Schweiz, muss in Hotels sein. Und ich übernachte jetzt im Winter, ich habe einen guten Deal können mit einem Five in Zürich machen. Wirklich, bin jetzt 2 Wochen dort. Und am Samstag habe ich gedacht, habe die Arbeit erledigt, habe eigentlich gar noch ein paar Drink nehmen. Und ich kenne den Barkeeper, habe mit dem befreundet einmal im Dezember. Und dann bin ich keine 5 Minuten dort und plötzlich stehen 2 neben mir und sagen, hey, du bist vom Metzelpark, was du machst, ist geil. Und ich meine, das passiert mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber der eine von beiden sagt mir, ich mache meine Maturaarbeit über dich. Und der macht Berufsmatur. Also der ist 22, macht Berufsmatur. Und dann habe ich gesagt, hey, cool. Und beide, ey, ist absolut geil. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Ich sage, gern. Mit mir kann man immer reden, gerade wenn jemand etwas Frage hat. Und gerade junge Leute, ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten zusammen, wo ich denke, ich kann etwas weitergeben, ich kann etwas inspirieren, Ideen geben, anstoßen. Und dann hat mir die Arbeit gezeigt. Und ich habe sie durch, habe gesagt, ich super geschriebene Arbeit und sogar Grafiken drin, die ich würde übernehmen. Und der hat Pro und Cons und alles über mein Business, also der hat mein Business analysiert, zum Teil tiefer als ich das je gemacht habe. Und ich sehe ja hier nur die Spitze vom Eisberg. Und der wäre nie zu mir gekommen, wenn er mich nicht getroffen hat. Auf jeden Fall, ich habe nachher mehrere Stunden mit diesen 2 verbracht und geredet, ein paar Drinks gehabt, guten Abend verbracht, gute Energie austauscht. Und da muss ich einfach sagen, das ist, das hast du nicht, wenn, und last but not least, wo wir am Schluss rauslaufen, ist, also, ein 1,90 Prügel mit, ich würde sagen, vom Aussehen her südländisch, balkanisch. Und ich meine, ich kenne ihn auch nicht. Und also, hey, du bist ein geiler Sieg. Mach weitere Tankstellen auf. Dankeschön. Und wenn ich einfach von wildfremden Menschen, und auch Menschen, ich tue sie beschreiben, warum, weil wenn man mich anschaut, dann muss man sagen, die Menschen würden nicht einfach mir, wenn sie mich nicht kennen, den Respekt geben. Den Respekt kannst du dir auch nicht erkaufen. Und ich glaube, ich bewege etwas in Leuten. Und ich habe darum durch das eine gewisse Verantwortung, auch in dem, wo ich zum Teil kommuniziere. Also das ist mir auch bewusst, weil ja, wie viele Leute zuhören und auch viele junge Leute zuhören. Aber ich denke, dass mit dem, was ich mit der Tankstelle mache, wird mehr angestoßen. Und ich werde auch in andere Sachen reinkommen durch das, was ich mache. Aber ich beweise einiges mit dem, was ich mit der Tankstelle mache. Ich beweise einerseits, dass ich betriebswirtschaftlich fähig bin. Ich beweise andererseits, dass ich nicht nur erzähle, ich habe Erfolg, sondern ich muss es ja auch haben, sonst erreiche ich es nicht. Was viele Leute mir auch sagen, ja, sie sagen es auf andere Art und Weise, aber ich tue es jetzt, ich habe Mut. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte, der bei vielen Leuten, jungen Leuten in der Schweiz Respekt holt. Ich könnte noch ein paar andere, und durch das, was die Leute also können sehen und auch messen und dann alle 3-4 Monate mache ich einen neuen Ort auf und ich bleibe authentisch, ich mache weiter, was ich mache. Und durch das, ja, ist eine gewisse Bewegung. Ich bin, wenn es eine Bewegung ist, bin ich sicher der Kopf davon. Also das, ja. Aber ich sehe mich auch in einer gewissen Verantwortung und ich versuche es gut zu nutzen. Und jetzt die zwei Jungunternehmer am Samstag haben mir eine Idee gegeben. Also ich habe mir überlegt, dass ich einen Think Tank will aufmachen für Jungunternehmer. Aus dem Metzelpark raus. Und junge Unternehmer in der Schweiz oder Leute mit Ideen, kreative Leute einfach zusammenbringen. Und ja, man weiß nie, was aus dieser ganzen Sache, die ich jetzt mache, alles kann stehen.
Deine Bewegung hat ja, wie gesagt, du hast das vorher schon angesprochen, das Ziel sind 40 Tankstellen, hast du mal gesagt. Und das sollte eigentlich, die Idee ist auch, dass jede Tankstelle innerhalb, also für jeden Mensch innerhalb von 12 Minuten eine Tankstelle von dir erreichbar soll sein. Wie weit ist der Weg noch?
Ja, der ist schon noch weit. Ich meine, von 6 Tankstellen auf 40, wenn es so schwierig ist, Tankstellen bekommen, ist, ja, das geht ein paar, ja. Aber wir sind gut unterwegs und es kommen immer mehr Tankstellen-Eigentümer auf uns zu. Und wenn Tankstellen-Eigentümer jetzt zuhören, sollten sie auch. Weil wenn ich eine Tankstelle in ihrer Nähe aufmache, also vor allem die nicht gerade um mich herum sind und Teil vom Trichter können werden, die so in einer 3-7 Kilometer Distanz sind von mir, die haben die Arschkarte gezogen. Gehen runter mit dem Preis, haben immer noch nicht genug Liter, bleiben da oben mit dem Preis, verkaufen nichts mehr. Und darum, mit mir reden als Tankstelleigentümer, können Sinn machen, zum Zukunft sichern, zum Teil von meinem Netzwerk werden. Aber auf 40 Tankstellen gehen, wird viel Arbeit sein, wird viel Effort, viel Hustlen, viel alles, was dazugehört sein. Aber das ist das Ziel. Und ich sage 70% von der Schweiz, weil, also ja, die Schweiz ist weitläufig in gewissen Orten und dann kannst du nicht immer zwei, und vielleicht ist es dann auch 15 Minuten und es ist ja nicht so, dass dann alle zu mir, ich gebe ein Beispiel, mit 40 Tankstellen werde ich nie können mehr als, also etwa 7-9%, sagen wir 10% Maximum vom Treibstoff können verkaufen. 90% muss also noch von anderen verkauft werden. Aber wenn ich an 40 Ort bin, drücke ich überall den Preis auf ein anständiges Niveau.
Das ist eigentlich das Ziel, dass alle anderen mitziehen.
Also ich sag's dir, was das Ziel ist, weil ich realisiert, wenn ich das Ziel erreiche, dann habe ich alle anderen Ziele auch erreicht. Das ist ein geiles Ziel. Ich will pro Jahr die 40 Millionen Franken, die ich umverteile, auf 1 Milliarde aufschrauben.
Das ist machbar.
Also wenn bei 6 verkauften Milliarden Liter in der Schweiz der Preis 20 Rappen runtergeht, man muss nicht 20, man muss 16 runtergehen, dann ist das passiert. Und du, wenn ich nur die Hälfte erreiche, ist es immer noch ein riesen Erfolg. Und eben, wie gesagt, ich setze das als Hauptziel, weil alle anderen meine Ziele habe ich erreicht, wenn ich das erreiche. Und es ist das schönste Ziel von allen eigentlich, Befriedigung. Und ich kann dir sagen, die Momente vom Samstag, wo ich geschrieben habe, ich kenne viele Leute mit Geld. Die Befriedigung haben sie nicht. Und es ist die schönste. Bestätigung, dass man etwas Gutes macht. Respekt vor Leuten. Grösste Befriedigung. Geld bis zu einem gewissen Punkt spielt eine Rolle. Einerseits um Rechnungen zu zahlen, andererseits auch können, zum unabhängig zu bleiben und können businessmässig das machen, was ich mache. Freiheit geben. Aber die Art von Energie, die ich von Menschen bekomme, die gut finden, was ich mache, das kannst du nicht kaufen.
Über was wir noch nicht geredet haben, sind Preisbewegungen. Die, du tust immer an jeweils den Tankstellen, wo du präsent bist, schaust, dass um die anderen Tankstellen um das Benzin auch runtergeht. Und dann ist ja nicht an jeder Tankstelle von dir der Preis genau gleich hoch. Wie funktioniert das?
Das stimmt. Es gibt bei mir auch Preisunterschiede. Das hat bei mir hauptsächlich mit Kapazitätsauslastungen zu tun. Also gewisse Tankstellen haben wie zu wenig Kapazität, um also die Tankgröße oder einfach Säulen, die ich habe. Und das tut dann das ist eigentlich der Haupttreiber, dass mir die Preise ein bisschen hochgehen. Das hängt aber natürlich indirekt auch ein bisschen mit der Marktsituation um mich herum ab. Aber indirekt. Ich gehe nicht einfach, andere sind höher, jetzt gehe ich rauf. Ich schaue mehr auf meine eigenen Kapazitäten. Und nicht jede Tankstelle hat die gleiche Kostenstruktur. Aber ich würde nicht sagen, es ist immer parallel. Also ich habe eine gewisse, was ich eigentlich gebaut habe, ist wie ein bisschen ein Algorithmus von Preis, den ich setze, Kostenstruktur. Und ich sehe, es haltet sich auch immer. Und dann je nachdem, wie sich die Preise um mich herum bewegen, habe ich andere Kapazitätsauslastungen. Und durch das tun sich dann meine Preise verschieben.
Aber gibt es jetzt zum Beispiel, wenn die Leute sich gewöhnt sind, dass eben die, ich sag mal, die Benzinpreise ist bei 1,60 Franken, ich sage jetzt einfach irgendetwas, und dann ist vielleicht eine Woche, zwei später ist er höher, bekommst du manchmal auch ein negatives Feedback? Sind die Leute dann hässig und das Gefühl ist gar nicht so günstig? Oder?
Also Preise bei mir gehen normalerweise nicht sehr schnell rauf. Also etwas, ich mache normalerweise abends zu 5 Rappen, minus 5 Rappen Schritt, das ist mein Ding. Zack, jetzt kann man runter. Und ich will es dann machen, wenn ich es mindestens 2 bis 4 Wochen halten kann. Das andere, beim Aufgehen gehe ich normalerweise in 1 oder 2 Rappenschritte auf. Und wenn es eine heavy Marktbewegung gibt, die mich auch betrifft, dann gehe ich vielleicht innerhalb 5 Tage jeden Tag einen Rappen auf. Aber wenn ich das mache, garantiere ich, dass in allen anderen Tankstellen 5 bis... Also normalerweise sind die anderen Tankstellen um mich herum oder schweizweit in dieser Zeit 2-mal mehr auf.
Aber du musst das den Leuten auch erklären, weil eben, ich sag mal, eben, vielleicht ist es schon das eine, dass Leute deine Philosophie cool finden und die Idee als Typ oder was du verkörperst, aber sie identifizieren dich sicher auch mit günstigem Benzin.
Ja, schon, aber weißt, günstig ist ja relativ im Endeffekt, weil wir hängen ja von gewissen Marktmechanismen, Ölpreise, Dollarkurs und Transportpreis ab. Und das verstehen die Leute auch. Und Leute schauen, also Leute, die Auto fahren, haben glaube ich auch ab und zu auf einen Ölpreis. Da sieht man ja in gewissen Zeitungen und so. Oder vielleicht auch auf den Dollarkurs. Aber was noch wichtiger ist, wenn alle Tankstellen mit den Preisen hochgehen, oder 1,60 sieht günstig aus, wenn die restliche Schweiz 1,80 ist. Aber 1,80 von mir sieht mega günstig aus, wenn alle anderen auf 2,02 sind. Darum, mein Preis im Verhältnis zu anderen muss eine Logik halten. Und das tut es auch. Wenn ich Durchschnittsmargen, die ich pro Liter verdiene, von meinen Tankstellen anschaue, oder? Durch all die verschiedenen... Es ist unglaublich, wie hoch die beieinander sind. Es ist statistisch fast nicht möglich, außer wenn es wie ein Algorithmus ist, den ich gebaut habe. Ein operationeller Algorithmus in sich selber. Wo die Menschen sich aufgrund von gewissen Preisunterschieden an eine Tankstelle bewegen und Kapazitätsauslastungen, die den Preisen beeinflussen. Und meine Durchschnitte sind alle sehr ähnlich. Und darum können mit den Leuten, solange ich die Schnitte einhalte und solange ich nicht mehr als 3 oder 4 Rappen über meinen Schnitt gehe, bei den Margen können die Leute mich nicht als teuer empfinden. Vor allem, wenn rundum noch 15, 20 Rappen teurer ist. Darum, nein, das Feedback, dass ich zu teuer bin, habe ich eigentlich nie.
Gut, ich würde vielleicht als Abschluss vom Gespräch gerne noch mal ein bisschen auf die Basel-Bezug eingehen, weil eben, man kennt aus den schweizweiten Medien, der Blick hat viel über dich berichtet, aber eben, du hast das angesprochen, du bist in Basel-Bied aufgewachsen, ja. Bruderholz geboren. Was ist du für wenn man bei dir zum Beispiel auf Instagram folgt, eben zum Beispiel auch ein Foto von dir mit dem FCB-Trikot, wie wichtig ist dir Basel?
Oh, das ist das alte Instagram, da sieht man noch, ja. Ja sehr, also ich bin FCB-Fan, das ist mal in die Wiege. Meine Mutter ist FCB-Fan, also wenn es Mutter ist, dann ist sie in die Wiege gelegt. Ja, mein erstes FCB-Spiel war im alten Jockel, wo Basel Nazi B gespielt hat. Also das ist einmal eine erste Erinnerung. Ich bin in Muttens aufgewachsen, habe die ersten 21 Jahre von meinem Leben in Muttens gelebt. Ich fühle mich dort auch noch insofern einfach als Kindheit verbunden. Also mir Muttens, der Wartenberg, einfach alles, was dort ist für mich, das ist daheim. Alles, was man sieht oder schmeckt oder alles sieht, macht alles Sinn. Es ist einfach alles heimelig. Ich bin dann in Münchenstein ins Gym. Das war eine coole Zeit. Ich habe sehr intensive, gute Gymzeiten erlebt. Ich habe dann die Matur gemacht am 9. Dezember 1999. Also letztes Maturjahr vom Millennium. Das war auch speziell. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einer von sechs gewesen, wo noch am Donnerstagmorgen, es war 22. Dezember, gewesen, noch Matur gemacht haben. Wir sind schon am Mittwoch oben blöd tun, hier nicht weiter weg in der Kuppel. Also viel Party hier in der Nähe gemacht. Donnerstag oben, Kuppel oben normalerweise. Ich lebe mein Leben und ich habe meine Jugendzeit gelebt und habe eine gewisse Intensität drin gehabt. Und ich würde sagen, wenn man von Basel kommt, wenn man Baseldeutsch redet, wenn meine Mutter ist aus Biersfelden, eben wenn man dort 22 Jahre gelebt hat, ich habe nie noch jemand anders in der Schweiz gelebt, dann die Identifikation ist mit Basel. Ich identifiziere mich auch als Basler. Ich glaube, mit Dialekt ist auch noch so, dass wenn ich nicht mehr rede, nicht mehr anders in der Schweiz, erkennt man, dass es von Basel ist. Ich will auch nicht, dass sich das ändert. Es ist sogar für mich ein Beweis von dem, was ich mache, geht tiefer, dass ich mit Vinti Benzin den Erfolg habe mit Baseldeutsch. Also ich muss sagen, jede grosse Firma, die Marketing-Consultants angestellt hat, hat das sicher nicht empfohlen bekommen, dass das Gesicht von der Firma, die Baseldeutsch redet, den Namen Vinti Benzin vertritt. Bis heute hat einmal hat jemand einen blöden Spruch gemacht. Seit dem Juni, vor Ort in Vinti und online, einmal ist ein blöder Spruch gekommen. Und niemand rundherum hat es lustig gefunden. Also das ist... Aber ich identifiziere... Ja, und wenn mich nicht mehr jemand fragt, bin ich Basler. Wenn mich nicht mehr im Ausland fragt, von wo ich bin, dann sage ich von Basel. Also nachdem ich sage, von der Schweiz. Also, wie gesagt, ich identifiziere mich. Ich bin auch froh, dass ich viel ins Dorf Benzin habe, als Tankstelle. Weil ich habe realisiert, wenn ich das nicht bringen kann, wenn die Leute kommen, bring das. Wenn sie sagen, bring Basel, kann ich sagen, ich habe viel ins Dorf. Und das zählt. Und ich bin echt froh, weil sonst, wenn ich das alles machen in der Schweiz und ich bringe es in Basel nicht an, es würde wie ein bisschen schwach aussehen oder eine Lücke offen lassen, die für mich wichtig ist. Was könnte ich noch bringen? Wie gesagt, ich bin auch gerne da. Also ich bin gerne in der Schweiz, aber ich bin auch gerne in Basel. Und ich bin sehr gerne im Sommer an einem schönen Tag am Rhein. Und für mich Happiness ist das. Easy. Ein paar gute Leute, ein Bier am Rhein hängen. Das ist, ja. Und da bin ich, und wie gesagt, da bin ich, und ich glaube, gewisse Identität, die ich heute lebe, das bin noch ich vor 25 Jahren. Das ist einfach noch etwas in mir. Ich bin jetzt 44. Drum. Der Michael mit 17, 18, 19, der ist immer noch ein bisschen
immer. Er lebt immer noch in dir.
Ja, genau.
Gut, nehmen wir das gerade als Schluss, beziehungsweise zum Schluss gerne noch einen Ausblick in die Zukunft. Du hast angesprochen, bist jetzt 44, bist also noch jung. Ja. Von dem her die Frage, bleibst du jetzt bei der Tankstelle oder gibt es irgendwann noch eine neue Aufgabe bei dir im Leben, eine neue Branche, die du möchtest aufmischen?
Also im Moment ist der Fokus voll Tankstelle und das braucht auch den Vollfokus von mir. Das heisst aber nicht, dass ich nicht in andere Richtungen die Augen offen halte und wenn sich etwas würde ergeben, würde ich anders nicht würde agieren. Aber grundsätzlich ist mein Hauptfokus im Tankstellenbusiness und das ist ja nicht eine kleine Industrie und nicht eine unwichtige und die Nummern, die bewegt werden, sind auch eine gewisse Grösse und darum macht es Sinn, dass ich meinen Fokus halte und ich habe eine gewisse Disziplin, was das anbelangt, weil ich habe ja viele Leute geleitet und auch operationell geleitet und you need to lead by example. Ja,
das genau, nehme ich, das also eine gewisse Nachhaltigkeit ernst. Auch, dass man sagt, ich kann mich jetzt mal dem Geschäft verschreiben, ich bleibe da ein bisschen am Ball.
Ja, es gibt 200%, ja.
Ja, und falls es dich noch etwas anders verschlägt, wird man sicher in den sozialen Medien mitkriegen, die dir folgen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön auch, Luke. Mich gefreut.
Danke euch fürs Zuhören, das wär's gewesen. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Ausgaben vom Feurobenbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.